Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Gesprächsrunde. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute darf ich meine geschätzte Kollegin und ein ganz, ganz wichtiges Teammitglied in meiner Firma Raisa Cipponi, also meine Expertin für mentale Gesundheit, interviewen. Und wir werden in dem heutigen Gespräch vor allen Dingen dir wichtige Informationen über eine gute Coaching-Qualität mitgeben wollen, worauf da zu achten ist, wie du auch einen echten Transformationsprozess erzielen kannst. Vorab ist mir wichtig zu sagen, dass wir vermutlich alle in den letzten Jahren gemerkt haben, dass enorm einflussreiche, für unsere Gesundheit sehr einschneidende Ereignisse entstanden sind, die uns mental stark gefordert haben. Und dass Menschen dabei an ihre Grenzen geraten, ist nur natürlich. Und dass wir Einfluss auf unsere mentale Gesundheit nehmen können, ist nicht nur für diese Phasen des Lebens ganz entscheidend, sondern spielt auch für die gesamte Lebensqualität, ja sogar für die Langlebigkeit eine wichtige Rolle. Und dabei helfen tatsächlich Gespräche mit Experten und Expertinnen. Es gibt eigene Reflexionen, die man machen kann. Es gibt viele Werkzeuge, mit denen wir unsere persönliche mentale Gesundheit, unsere emotionale Gesundheit unterstützen können. Und ich freue mich, jetzt nach dem kurzen Intro gleich Raisa das Wort übergeben zu dürfen. Vorher möchte ich sagen, dass sie einen Studienschwerpunkt im Bereich Pädagogik und Psychologie hatte. Ein schwieriges Wort offensichtlich für mich. Und damit ich mich jetzt nicht weiter mit schwierigen Worten beschäftige, übergebe ich das Wort einmal an dich, Raisa, denn es gab sehr, sehr spannende Schwerpunkte auch in diesem Bereich, was Supervision und so weiter angeht. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen an die Hand nehmen, erzählen, wo du bereits gearbeitet hast, wie du mit Menschen arbeitest und dann steigen wir mal wirklich ins Thema ein.
Ja, vielen Dank, Ben. Danke auch für das Intro und vielen Dank, dass ich hier heute da sein und sprechen darf. Tatsächlich habe ich, bevor ich mit dem Studium begonnen habe, auch noch 10 Jahre lang als Führungskraft eines 40-köpfigen Teams gearbeitet und der Schwerpunkt, dem ich mich da widmen durfte, war auch die Personalentwicklung. Also ich habe sehr stark mich mit dem Team und dem Motivieren der Mitarbeitenden beschäftigt. Und da ging es zum einen natürlich darum, dass sie fachlich aufgesattelt werden, aber zum anderen auch, dass sie gut ongeboardet werden, dass sie Freude an der Arbeit haben. Und da habe ich schon sehr stark diesen Zweiklang in mir gespürt, dass es auf der einen Seite sehr strukturelle Aspekte, organisatorische Aspekte gibt, die wichtig sind, aber auch diese menschlichen, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Und darüber bin ich dann tatsächlich erst nochmal studieren gegangen. Und der Studiengang heißt ganz konkret Sozial- und Organisationspädagogik. Und den Schwerpunkt, den ich dann zum Ende des Bachelors und dann auch für den Master gewählt habe, ist Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement. Und das ist unheimlich facettenreich, aber ein ganz großer Schwerpunkt war bei mir eben die Psychologie und das Coaching. Und wie du gerade schon gesagt hast, viele, viele Coaching-Aspekte, aber auch Systeme haben wir dort im Studium auch lernen dürfen. Wir durften uns selbst sehr stark damit auch reflektieren, ne? Das war, also Mediation war ein Aspekt, Supervision. Supervision mache ich bis heute regelmäßig, wenn ich meine Coachings auch begleitet wissen will, dass ich auch immer wieder in meine persönliche Introspektion gehe, um auch da sicher zu gehen, dass ich dann nicht in so einem blinden Fleck gerate. Ansonsten systemische Beratung, was vielen sicherlich auch ein Begriff ist, und so diese ganzen psychischen oder psychologischen Verhaltensweisen. Ich hatte auch ein Seminar, das habe ich mal Manipulationsseminar genannt. Also auch super, super spannend mal zu sehen, welche Effekte werden zum Beispiel auch vom Marketing, von der Werbung genutzt, aber eben auch am Ende von uns in der Interaktion, um sich Menschen einfach, ja, zu Freunden zu machen oder dafür zu sorgen, dass bestimmte Interessen verfolgt werden. Das vielleicht so ganz, ganz grob.
Unheimlich spannend. Und für mich ergeben sich jetzt eigentlich schon ganz, ganz viele Fragen, die aber erstmal von unserem eigentlichen Thema weglenken würden. Ich erinnere mich an einen sehr, sehr klugen und bodenständigen Lehrer, den ich mal zu Schulzeiten hatte, der gesagt hat, dass es immer gut ist, aus der Praxis dann auch wieder Theorie zu lernen. Und das ist ja offensichtlich bei dir passiert, mit wirklich auch Berufsjahren und Berufserfahrung dann auch nochmal theoretischen Hintergrund zu liefern. Und ich weiß, dass du inzwischen seit wirklich im zweiten Jahrzehnt auch ganz praktisch mit diesen Werkzeugen arbeitest, also bereits vorher ein großes Interesse dafür hattest, was natürlich auch mit der Lebenserfahrung dann wichtig ist und der großen Empathie und Begeisterung, die du in die Coachings mitbringst. Und das sage ich nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern das kann ich aus den vielen Coachings, die du mit meinen Mentoring-Kunden oder mit unseren Mentoring-Kunden dann auch machst, sagen, die teils große Erfahrung auch schon in dem Bereich gesammelt haben und dann eben nochmal eine ganz andere Seite auch kennenlernen und davon sehr begeistert sind. Das weißt du, glaube ich, auch in dem Feedback, das dann so ausgesprochen wird. Jetzt ist die erste Frage, die mir kommt, bevor ich mit dir mal über gute Coachings sprechen möchte, die: Ist das denn berechtigt, sich coachen zu lassen, oder ist das tatsächlich auch so ein bisschen unser Optimierungswahn? Wann ist das sinnvoll oder ist das vielleicht sogar eher therapeutischer Natur? Wo ist jetzt der richtige Grad und wie kann jemand für sich auch ein Gefühl dafür entwickeln? Bin ich ein Kandidat für Coaching? Bin ich auch coachable oder wie sagt man das so schön?
Ja, eine total schöne Frage, die man gar nicht pauschal beantworten kann, aber du hast natürlich auch die Frage noch differenzierter gemacht, wo kann ich es dran erkennen? Also ein Coaching ist ja im weitesten Sinne jetzt erstmal nur, jemanden mit an die Seite zu nehmen, mit Hilfe dessen man sich einfach bestimmte Themen, Verhaltensweisen oder Aspekte seines Lebens einfach mal nochmal aus einer neuen Perspektive mit betrachten kann. Also wir neigen ja alle dazu, irgendwann mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen. Und im Grunde kann man auf deine Frage schon mal so antworten: Wenn ich merke, dass ich irgendwo nicht weiterkomme und ich habe schon mehrfach versucht, irgendwo an ein Ziel zu gelangen und es ist mir aus meiner eigenen Kraft nicht gelungen oder mit meinen eigenen Ideen nicht gelungen, dann kann man im Grunde sofort sagen, ja, dann nimm dir jemanden dazu. Ob das jetzt immer zwangsläufig auch ein Coach sein muss? Nee, definitiv nicht. Also ich würde immer alle dazu bestärken, sprecht so oft es geht mit Menschen, die euch Impulse geben können, die einen Perspektivwechsel mit reinbringen können. Das, was Coaching natürlich ganz besonders macht, ist, dass es Menschen sind, die wissen, wie sie Fragen stellen, anstatt was häufig leider eben der normale Freund macht, eher so aus seiner Perspektive einen Impuls zu geben und dann quasi einen Ratschlag zu geben. Und es gibt ja diese schöne Sprichwort, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Das hat häufig weniger mit demjenigen zu tun, der diesen Ratschlag empfängt, als mit demjenigen, der den verteilt. Insofern, aber wenn man Freunde hat, die da sehr feinfühlig sind, die sich sehr gut zurücknehmen können, was eigentlich auch so ein Aspekt vom Coaching ist, und dem anderen den Raum lassen, sich innerhalb dieser Reflexion, die sich derjenige macht, mit seinem Thema nochmal ganz anders auseinanderzusetzen, dann braucht es nicht immer einen Coach. Aber ich würde schon sagen, es könnte auch schon als Coaching betrachtet werden können. Und dann fragst du auch noch, gibt es Menschen, die sind nicht coachable? Ja, definitiv. Also für jemanden, der sich fragt, mache ich ein Coaching, ja oder nein, ist zum einen die Frage natürlich, möchte ich mich überhaupt dem stellen? Weil ich kann natürlich auch durchaus auf Themen stoßen, die sind vielleicht nicht ganz so angenehm, dann auch sich anzugucken. Also ich kann fast sagen, es wird bei Themen, die sehr lange schon auf Blockaden stoßen, wahrscheinlich sogar so sein, dass da auch Aspekte mit dabei sind, die nicht nur schön sind. Und auch das muss man natürlich wollen. Man braucht auch eine gewisse Kraft dafür, eine Stabilität, um das angehen zu wollen. Und eine Bereitschaft und eine Neugier, würde ich nochmal am meisten sagen, sich überhaupt mal darauf, auf dieses Gedankenspiel auch einzulassen, mal eine andere Perspektive gelten zu lassen. Würde ich Coachings empfehlen? Ja, eigentlich immer. Ich zum Beispiel mache, also ich coache ja, aber wie gesagt, die Supervision ist ja auch eine Form von Coaching. Darüber hinaus habe ich auch noch einen anderen Coach, der mich seit einigen Jahren auch begleitet. Also ich bin quasi im ständigen Selbstcoachen. Und dann fragst du auch noch nach dem Aspekt der Selbstoptimierung versus ist es wirklich relevant? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe eine Weile lang sehr viel mit Coaching selbst zu tun gehabt, bis ich irgendwann festgestellt habe, oh ja, da ist ein ganz großer Aspekt von Selbstoptimierung, Perfektionismus und das Bedürfnis von, ich will noch mehr verstehen, damit es noch besser wird. Und da kann im Grunde sich auch jeder mal selbst fragen, aus welcher Motivation heraus mache ich das gerade eigentlich? Ist das Bedürfnis, besser zu werden, mich zu einer besseren Version zu entwickeln, ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Oder geht's vielleicht, und das ist eigentlich noch viel schöner, geht's eigentlich darum, mich besser zu verstehen, um dann vielleicht einfach auch milder mit mir selbst zu sein? Weil je besser wir uns verstehen, je milder wir mit uns selber sind, desto mehr Ressourcen werden frei und wir können tatsächlich Ziele viel, viel besser erreichen, als wenn wir die ganze Zeit versuchen, Potenziale irgendwie zu entfalten, Ressourcen zu vergrößern und also so dieses zielgerichtete, planmäßige ist häufig in diesem Kontext viel schlechter, gerade auch im Bereich der mentalen Gesundheit, als wenn man sagt, ich möchte eigentlich eher dorthin, meine Energie zu stabilisieren, milde mit mir zu sein, mich zu verstehen und darüber dann quasi Räume zu schaffen.
Ja, unheimlich spannend und glaube ich auch ganz, ganz wichtige Aspekte. Wer die Bücher von Tierney und Baumeister zum Beispiel, The Power of Bad, gelesen hat, der weiß ja, was so ein Negativitätsbias ausmacht. Und wenn wir in einer Welt der ständigen Potenzialentfaltung oft unterwegs sind, das ist, was ich sehr, sehr häufig lese, dann stelle ich mir das immer so ungefähr wie ein Boot vor, das noch am Steg festhängt. Ich versuche immer mehr die Schiffsschraube zu vergrößern, mehr PS in den Motorraum zu packen. Dabei müsste ich mal die Leinen erstmal losmachen, damit es überhaupt vorangehen kann. Und es ist wirklich eindeutig auch wissenschaftlich erwiesen, dass es sehr viel sinnvoller ist, weniger Negativität im Leben Raum zu geben, als alles positiv sehen zu wollen. Und vielleicht immer auch die Positivität nochmal zu vergrößern. Negativität oder auch das Annehmen schlechter Ereignisse ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Baustein für unsere Gesundheit und auch für Veränderung. Jetzt hast du dich klar für Coaching ausgesprochen. Ich kenne im Übrigen keinen guten Coach, der nicht auch selber im Rahmen mit anderen Coaches zusammenarbeitet und Supervision macht. Also egal auf welcher Ebene, um das vielleicht nochmal hervorzuheben, ist es ein für mich klares Qualitätssiegel, dass da eben, wie du gesagt hast, keine blinden Flecken entstehen, dass auch über bestimmte Situationen gesprochen wird und dass auch ein Coach natürlich die Chance haben muss, sich aus bestimmten Situationen frei zu machen, weil das ja teilweise auch wirklich sehr persönliche Gespräche sind und nicht selten ist dann doch auch selbst etwas in einem angetriggert. Man bekommt in einer bestimmten Art und Weise einen Spiegel vorgehalten und sowas. Und es kann eben auch bei all der Professionalität schnell dazu kommen, dass man das persönliche Engagement, einem Menschen auch helfen zu wollen, den weiterbringen zu wollen, dann einen doch auch stärker involviert und die Dinge eigentlich ganz in Ruhe lassen. Das ist also, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du hervorhebst und ist sehr zu begrüßen. Jetzt weiß ich, dass Coach kein geschützter Begriff ist. Ich weiß, dass auch eine ganze Menge am Markt angeboten wird und es geht jetzt gar nicht für mich darum, auf irgendwie bestimmte Menschen zu zeigen und Dinge in Frage zu stellen, sondern ich finde es wichtig, gerade weil es ja auch in tiefer gehende Bereiche vorgedrungen werden kann, weil es gerade oft auch sehr persönliche Dinge sind, weil es oft auch darum geht, dass Menschen sich von etwas befreien wollen oder eben vorankommen wollen, doch ein Gefühl dafür zu bekommen, was es braucht auf Coach-Seite oder wie auch jemand im Gegenüber feststellen kann, ob eine Grundlage für ein gemeinsames Coaching vorliegt. Was wären da so Dinge, wo du sagen kannst, das darf schon jemand spüren, wahrnehmen oder auch an Fertigkeiten besitzen, um zu sagen, das passt hier, das kann gut funktionieren?
Ja, also ich will kurz noch den einen Schritt zurückgehen und kommentieren, wie ich das sehe mit den Coaches. ich teile diese Ansicht zum Beispiel nicht, die viele haben, so von, oh, das ist ganz schlimm, man muss das reglementieren und da gibt es so viele schwarze Schafe. Ja, die gibt es überall. Und viel wichtiger ist wirklich der Aspekt, den du jetzt gerade auch schon genannt hast. Es ist die Verantwortung von jedem Einzelnen, also natürlich sowohl auch von dem Coach, was er anbietet, was er oder sie anbietet, als auch die Person, die sich an jemanden wendet, da wirklich auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, was sind für mich die Parameter, wo ich entscheide, ob das ein guter Coach ist oder nicht. Also ich möchte eigentlich weg davon zu sagen, es gibt so eine Liste an, das macht jemanden zu einem guten Coach. Natürlich habe ich auch eine Vorstellung davon, aber ich fange einfach mal an, weil tatsächlich sind da viele Sachen, die zusammenkommen. Also ich glaube, das, was jeder Einzelne für sich schon mal spüren darf und was auch definitiv da ist und worauf man auch vertrauen darf, ist Sympathie. Ist mir diese Person sympathisch? Und da fällt einfach alles mit rein und das braucht keine Argumente, ne? Also selbst wenn mir die Nase des anderen nicht passt oder der Akzent, die Stimme, achte darauf. Nimm das ernst. Also das ist wichtig, dass auch genau diese subtilen Facetten dir ein gutes Gefühl geben. Und wenn sie das nicht tun, dann mach einen Haken dran, such dir wen anders. Das ist super wichtig, weil ich sage immer, das Nervensystem, das liefert dir keine Argumente, aber es sagt dir sehr deutlich, ob du etwas als angenehm beziehungsweise auch als sicher empfindest. Und das ist der nächste Aspekt, ne? Fühle ich mich sicher in dem Gespräch mit dieser Person? Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr stark mit traumainformiertem Coaching auseinandergesetzt. Das ist auch so die Richtung, in die ich sehr stark gehe, wo ich sehr, sehr stark drauf achte. Und das hat auch nicht zuletzt die Ausprägung, dass ich versuche, sehr genau darauf zu achten, mit welchen Worten ich in dem Coaching zu meinem Klienten spreche. Also ich mag das nicht, es macht mit mir, es macht was mit meinem Körper. Ich fühle ein Zusammenziehen, wenn jemand viele Kraftworte benutzt. Und es entspannt mich aber auf eine andere Art und Weise, wenn dann eine sehr feine Sprache genommen wird. Und ich habe mich entschieden, das auch eher in diese Richtung zu machen. Also achte auch da darauf, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich sicher an, wenn jemand mit mir gerade spricht? Fühle ich mich gesehen und fühle ich mich sozusagen auch eingeladen, mich in dem, was ich da gerade teilen möchte, weiterzuzeigen? Oder habe ich das Gefühl, dass ich jetzt gleich irgendwie vielleicht beurteilt werde, verurteilt werde? All das sind Merkmale, die sehr, sehr wichtig sind, worauf man achten darf. Genau, also das will ich jetzt einmal so kurz für den Anfang skizzieren, weil wenn man diese Dinge im Laufe des Coachings nochmal hat, obwohl man vorher eigentlich schon gesagt hat, das ist für mich alles Taco, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher, da ist eine Sympathie da und man empfindet aber im Laufe des Coachings in bestimmten Themen plötzlich sowas wie, ich fühle mich plötzlich nicht mehr gesehen oder ich fühle mich plötzlich verurteilt. Dann könnte das ein Thema sein. Ne? Dann ist es wichtig, dass man die Bereitschaft hat, wirklich alles zu teilen. Und dazu versuche ich auch wirklich immer zu animieren und zu motivieren, dass alles, was aufsteigt, auch wichtig genommen wird. Dass nichts irgendwie zurückgehalten wird, weil man irgendwie selber glaubt, es gehört jetzt hier nicht rein. Doch, es gehört, wenn es auftaucht, gehört es rein und dann will das angeguckt werden. Und dann kann es durchaus sein, dass wir, obwohl wir uns gerade mit einem Thema beschäftigen, plötzlich ein anderes Thema reinkommt, das die Beziehung zwischen mir und dem Klienten gerade betrifft. Und da möchte ich aber nochmal eine Schleife zurückdrehen. Das ist nämlich eigentlich auch ein wichtiger Aspekt, der aus meiner Sicht ein gutes Coaching auch ausmacht, nämlich eine klare Zielsetzung. Also am Anfang sollte man einen Coach haben, der einen dazu animiert, eine klare Zielsetzung zumindest zu formulieren. Ob es sich nachher verändert, ist erstmal vollkommen unabhängig. Es geht wirklich darum, dass erstmal ein klarer Fahrplan aufgesetzt wird, ein klares, wo stehe ich jetzt, was will ich nicht mehr, was will ich gerne. Und der Coach sollte in der Lage sein, dieses Ziel erstmal im Blick zu behalten und immer wieder auch den Fokus darauf zurückzurichten. Und aber gleichzeitig auch zu merken, ey, irgendwas passiert hier, ne? Also wir gehen immer wieder mit dem Fokus woanders hin. Warum? Und das dann aber auch von Seiten des Coaches zu thematisieren, weil es kann sein, dass entweder das Ziel, das am Anfang formuliert wurde, nicht das Richtige ist, dass es sich verändert hat oder dass davor oder dahinter noch ein anderes steht, das viel, viel dringlicher jetzt angesehen werden möchte. Oder es kann auch sein, dass dieses Fokusspringen ein Symptom ist. Auch das muss unbedingt angeguckt werden. Dann geht es darum, das mal ins Gespräch reinzubringen. Vielleicht hake ich da direkt nochmal ein,
dann kannst du das nämlich total schön nochmal vertiefen. Du bist ja jetzt im Prinzip auch schon vom ersten Gefühl zu einem Coach, das, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allen Dingen auch von Sympathie und Vertrauen geprägt sein darf, um jetzt wirklich mit jemandem auch intensiver zusammenzuarbeiten, auf die ersten Aspekte eines guten Coachingsansatz, das eben auch eine klare Zielstellung verfolgen darf und auch wahrnehmen darf, ob man da, ich nenne das jetzt mal noch so, auf Kurs ist dafür. Und wenn nicht, ob man sich vielleicht immer wieder abdukt oder ob das eben vielleicht doch auch ein anderer Schwerpunkt dann sein darf. Ist das so, dass jemand selbst mit diesem Ziel kommt oder ist das schon Aufgabe des Coachings herauszufinden, was der Schwerpunkt sein darf? Oder die Zielstellung vielleicht nochmal klarer.
Also es ist Aufgabe des Coachings, das am Anfang herauszuarbeiten und den Klienten dazu zu animieren, das für sich zu reflektieren, bevor das Coaching startet. Also ich bin kein Fan davon, das komplett auszugliedern und zu sagen, mach erst mal das und dann fangen wir mit dem Coaching an, sondern es ist natürlich Teil des Ganzen, weil damit beginnt der Prozess. Und die Kunst des Coaches liegt darin, die Fragen so präzise zu formulieren, dass der Prozess dort schon angestoßen werden kann. Tatsächlich mache ich es so und ich befürworte das auch, dass trotz dieser Zielsetzung, die schriftlich am Anfang aus meiner Sicht formuliert wird, dass im Coaching nochmal abgefragt wird, womit bist du heute hier? Ne? Was ist heute das Anliegen? Und das prüfe das dann mit dem, was dort vorher in der schriftlichen Reflexion reingeschrieben wurde. Manchmal behalte ich das nur im Hinterkopf, manchmal spreche ich es direkt an. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist beides insofern richtig.
Und ich höre dann raus, dass es eben schon so ist, dass jemand ein Grundgefühl haben darf, aber dass es durchaus nicht erforderlich ist, dass jemand genau schon benennen kann, worum es geht, sondern ein, ich sag mal, Problem oder auch Entwicklungsfeld aufzuzeigen und dann gemeinsam im Sparring schon genauer herauszukristallisieren, worum geht's eigentlich, kann und sollte und oder darf auf jeden Fall auch Teil des Coachings sein. Ist es eigentlich so, dass es zwingend erforderlich ist, dass jemand sich für ein Coaching selbst entscheidet? Ich erinnere mich jetzt an irgendwelche Situationen vielleicht, wo der Arbeitgeber mal sagt, hey, oder die Arbeitgeberin, kümmere dich doch mal um diesen Bereich, oder wo vielleicht auch ein Partner oder eine Partnerin den Impuls gibt. Sind das gute Voraussetzungen oder was braucht das sozusagen auch aus ganz eigener Position heraus nochmal?
Ja, es gibt ja immer wieder Kontexte, ne, wo jemand sozusagen auf Drängen eines anderen, eines Dritten in ein Coaching kommt. Ich arbeite mit diesen Menschen nicht zusammen. Also ich möchte das nicht, weil das wirklich vergebene Liebesmühe ist. Man ist quasi die ganze Zeit nur am Ringen miteinander und am Macht ausloten oder so. Dafür ist mir meine Energie auch zu schade. Und das ist überhaupt, ist, ich fühle, ich habe auch das Gefühl, dass das was sehr Gewaltvolles dem Coaching, dem Coachee gegenüber ist, das dann aber auch zu machen, ne, sozusagen, weil es einfach nur einen Auftraggeber gibt. Ich möchte deine vorherige Frage da nochmal anknüpfen und damit auch diese jetzige beantworten. Wer kommt denn in ein Coaching? Also wann bist du eigentlich an dem Punkt, dass du sagst, okay, ja, ich mache das Coaching? Dafür brauchst du nicht klar haben, welches Thema du jetzt bearbeiten möchtest. Das machen wir gemeinsam auch mit Hilfe meiner Fragestellung. Aber du solltest den Impuls haben, also erstmal diese Erkenntnis, so wie es jetzt ist, so soll es nicht bleiben. Es darf sich etwas verändern. Und ich habe die Bereitschaft oder ich möchte die Bereitschaft aufbringen, mir anzugucken, was sich verändern darf, beziehungsweise welche Potenziale mir zur Verfügung stehen. Und ich finde es immer so schön. Es gibt eine totale Entsprechung im Qualitätsmanagement mit dem PDCA-Zyklus, weil das ist einfach genau das Gleiche, ne? Wie plane ich? Ich gehe genauso vor, ne? Ich gucke mir an, was will ich erreichen? Dann gucke ich mir an, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Dann setze ich die um, weil ich eine Ressource ausgewählt habe. Ich entschieden habe, welche Ressource ich nutzen möchte, um dieses Ziel zu versuchen zu erreichen. Und dann kontrolliere ich, ob das, was ich eingesetzt habe, das erreicht hat, was ich erreichen wollte. Wenn ja, go for it, ne? Mach's weiter, mach mehr davon. Wenn nein, modifizier es. So funktioniert auch genau Qualitätsmanagement und so funktioniert auch Persönlichkeitsentwicklung.
Ich finde das so schön, weil du das auch jetzt nochmal aufgreifst und das auch in diesem Moment nochmal ganz spürbar, glaube ich, aus dieser viele Jahre auch Psychologie. Ich gehe irgendwo wohin und lege mich bei einem Psychologen, bei einer Psychologin auf die Liege und jetzt werden die großen Traumata und die ganzen Niederlagen des Lebens hier nochmal in epischer Breite diskutiert. Ich mache mich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes seelisch nackt vielleicht zu einem, es geht darum, auch eine Entwicklung zu haben, Dinge einfach auch anders gestalten zu können, also viel mehr in diese aktive Rolle hineinzurücken. Ist das auch etwas, was dein Coaching am Ende des Tages auszeichnet? Und ich mag das nochmal ergänzen über, ist das immer ein 1:1 Rahmen, den sowas braucht? Oder wie sollte sowas dann gestaltet sein?
Ich antworte erstmal auf die erste Frage davon. Also mein Coaching ist, würde ich sagen, schon sehr dadurch geprägt oder hat diese Einzigartigkeit, dass ich in therapeutischen Kontexten auch schon gearbeitet habe und deswegen beides bei mir irgendwie Raum bekommt. Das bedeutet nicht, dass Menschen sich bei mir auf die Couch legen müssen, aber das heißt, dass ich diesen Wechsel zwischen, okay, jetzt brauch's, glaube ich, wirklich erstmal, dass jemand einfach spricht und überhaupt mal erlebt, dass es in Ordnung ist, Dinge auszusprechen, ohne dass jemand ihm oder ihr ständig ins Wort fällt, sofort einen Kommentar abgibt, sofort guckt, oh, wie können wir das lösen? Und dann aber auf der anderen Seite natürlich guckt, okay, lass uns mal ansehen, was steht dir zur Verfügung und willst du überhaupt was ändern? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, ne? Also man ein Coachee darf auch die Entscheidung darüber treffen, dass er nichts ändern möchte. Und dass das jetzt einfach so auch eine Klarheit gewesen ist darüber, dass man jetzt weiß, okay, nee, stimmt, ich will eigentlich, dass ich nichts machen muss. Das war für mich jetzt einfach nochmal wichtig, das auszusprechen. So, jetzt fällt mir der zweite Aspekt nicht mehr ein. Was war deine zweite Frage?
Die zielte nochmal darauf ab, ob sowas eben nur im 1:1 funktioniert oder ob das ein Gruppenrahmen ist. Was brauche ich sozusagen dafür?
Also ich habe auch schon Teamcoachings gemacht. Die habe ich auch als solche genannt. Und da geht es natürlich schon auch sehr darum, Coaching-Elemente mit reinzubringen und da geht es dann eher um die Interaktion untereinander. was unheimlich wertvoll sein kann. Die Coachings, die ich aktuell mache im Bereich der mentalen Gesundheit, sind zu 80-90% aktuell im 1:1. Das liegt aber vor allem daran, dass das im Moment mehr abgefragt wird. Und meine Erfahrung ist auch, dass Teamsachen, die sind initial super, super gut, aber man darf sich auch darüber im Klaren sein, dass das quasi ein Anstoß ist. Und wenn es dann wirklich auch nachhaltig und wirksam sein soll, dann braucht es da auch eine Begleitung, die bisweilen Monate, vielleicht sogar auch 1-2 Jahre braucht. Und ich finde es super. Also ich kann jeden darin bestärken, der diesen Weg gehen möchte. Aber es ist halt was anderes, ne? Weil du einfach hier Dynamiken von verschiedenen Individuen hast. Und dann auch noch die soziale Komponente und die organisatorische.
Absolut, ja. Finde ich sehr, sehr spannend und wird, glaube ich, auch klar, inwiefern das auf unterschiedliche Arten dann sehr wertvoll sein kann. Und wir erleben das ja auch regelmäßig im Rahmen des 3x3-Konzepts, dass eben solche Workshops dann auch mit Teams stattfinden, aber eben einen völlig anderen inhaltlichen Charakter dann auch bekommen. Gerade wenn du über die Dauer eines Coachings sprichst, und jetzt sind wir doch auch schon wieder mit Elementen eines guten Coachings teilweise zumindest unterbewusst unterwegs gewesen. Das würde ich gleich auch nochmal ausweiten wollen. Vorher liegt mir nochmal die Frage auf der Zunge, ist das denn immer ein zäher Prozess? Ich habe das gerade total befreiend zum Beispiel empfunden, auch zu sagen, so ein Coaching-Prozess muss ja gar nicht unbedingt zwingend in eine Veränderung münden, sondern auch in die bewusste Entscheidung, das so beibehalten zu wollen. Ist das immer anstrengend? Wie empfinden das deine Klientinnen und Klienten? Hat das auch mal was mit Leichtigkeit zu tun? Ist da auch Gefühl der Befreiung mit da? Und wie lange macht man sowas denn sinnvollerweise? Kann man das auch ungefähr sagen, ob das immer wirklich ein Prozess über Monate und Jahre sein muss?
Ah, total schön, die Fragen. Also, ich will mal... Also nein, es braucht nicht immer lange. Ich habe Coachings gehabt, die waren wirklich nach einer Sitzung durch. Wenn man sich so eine Sache wirklich angucken möchte, die...
Man hat sich nicht verstanden und alle sind ihrer Wege gegangen. Entschuldige.
Genau, total super. Brauchst du nur einmal. Also genau, manchmal ist das so, ne, dass man einfach mal wirklich drauf gucken kann. Ich meine, am Ende ist die Form der Supervision... ist auch ein abgeschlossenes Coaching, das oft nur eine Sitzung braucht. Das, so wie ich mein Konzept im Moment handhabe, das sind dann Menschen, die ich in der Regel nicht kenne, die das erste Mal zu mir kommen. Mit denen habe ich ein Konzept, dadurch durchlaufen wir quasi 6-8 Wochen. Und das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass es da auch Intensivphasen gibt, wo diejenigen dann. Also meine Elemente bestehen nicht nur darin, dass ich mit denen diese 1:1-Coachings habe, sondern ganz wichtig ist für mich eigentlich diese Zeit dazwischen. Und in dieser Zeit dazwischen passiert, ich sage mal, da passiert die Transformation, da passiert die Magie, da passieren unglaublich viele Erkenntnisprozesse. Es kann natürlich auch sein, und das erlebe ich regelmäßig, das ist überhaupt keine Seltenheit, dass auch innerhalb einer Coaching-Sitzung ganz viel passiert und Erkenntnisse angestoßen werden oder plötzlich so wie Knoten platzen. Das ist natürlich ein toller Moment immer und es passiert sehr häufig. Nur das, was viele dann für sich so als der erleuchtende Erkenntnismoment, was sie als das wahrnehmen, das ist in diesem Moment total spürbar. Aber sobald man im Alltag ist, braucht es eine Bewusstheit und eine neue Entscheidung, sich mit dem, was man dort erkannt hat, wieder neu auseinanderzusetzen. Und deswegen ist für mich dieser Prozess zwischen den Coaching-Einheiten, wo ich sehr stark dann immer wieder auch Impulse gebe, auch immer wieder in die Sparringspartnerschaft rein switche, eigentlich so viel wichtiger, ne? Weil die Menschen neigen einfach dazu, wir alle, ne? Dass wir etwas erkennen und dann denken so, ja, voll gut. Und jetzt geht's irgendwie wieder so wie früher. Und dann hören wir plötzlich Jahre später wieder den gleichen Impuls und denken so, Oh, das ist ja die totale Erkenntnis. Und wenn du jemanden neben dir hast, die alten Erkenntnisse schon mitgehört hat, dann sagt sie oder sagt er dann zu dir, darüber haben wir schon viermal gesprochen. Wie? Was? War ich dabei? Also das ist so der Klassiker, ne? Also man muss dann auch ins Tun kommen. Und dieses Tun, das ist das, wo ich dann so ein bisschen auch mein Coaching so drauf auslege. Und deswegen ist mein Konzept einfach ein bisschen länger.
Verstehe. Also ein bisschen wie, ich setze mich an ein Klavier, habe vielleicht dem einen oder anderen mal zugeguckt, ich verstehe, wo die Tasten zu drücken sind und dass da Töne erklingen und ich kann auch noch hochklappen, aber in dem Moment, wenn ich anfangen soll zu spielen, dann brauche ich eigentlich nochmal jemanden, der mir zeigt, wo ich gegebenenfalls drücken muss oder mit welcher kleineren Melodie ich vielleicht mal anfange, bevor ich das ausweite. Und es geht ganz klar in diese praktische Reflexion rein. Ist das so ganz gut beschrieben und wie läuft das ab? Ist das so, dass das dann Impulse sind, dass man bestimmte Situationen im Alltag provoziert oder einfach nur beobachtet?
Also um auf dein Bild nochmal zurückzukommen, ich würde es einen Ticken anders formulieren, würde eher sagen, es ist so, als würdest du mit deinem Klavierlehrer oder deiner Lehrerin ein Stück zusammenspielen, ne? Und dann schaffst du es vielleicht auch innerhalb dieser Stunde auch das erste Mal dieses Stück alleine zu spielen und denkst so, und dann gehst du raus und denkst so, und jetzt gehe ich auf die Bühne und lasse mir applaudieren. So, das ist leider ja häufig auch so diese Vorstellung, die viele haben, wenn sie so einen Erkenntnismoment hatten, ne? So, jetzt weiß ich alles, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist mein Leben anders. Nein, du hast das erste Mal dieses Stück gespielt. Und dorthin zu kommen, dass man es wirklich immer wieder spielen kann, auch im Schlaf spielen kann und dass dieses Anklingen der Tasten eine Melodie erklingen lässt, die sich harmonisch anfühlt, die andere vielleicht sogar auch berührt, ne, wo du dann anfängst, es anderen weiterzutragen. Das braucht viel Übung, das braucht viel Entscheidung, das braucht viel Zeit. Und um deine Frage zu beantworten, was bedeutet das im Coaching? Ja, es bedeutet ein sehr, sehr starkes Bewusstwerden immer wieder, okay, also ich hatte diese eine Erkenntnis, wo erlebe ich mich denn im Alltag, wo ich sozusagen in diese alten Mechanismen reinfalle? Das ist das Erste, ne? Das Bewusstwerden von dem, wie ist es denn im Moment? Und in welchen Situationen passiert es überall? Und plötzlich fange ich an zu sehen, das ist nicht nur in dieser einen Situation, die ich zum Beispiel im Coaching geschildert habe, sondern wenn ich mich mal ein bisschen weiter weg bewege davon, stelle ich fest, das ist hier zu sehen und dort zu sehen und dort zu sehen. Und selbst plötzlich auf ganz anderen Ebenen kann ich, wenn ich noch weiter weggehe, plötzlich sehen, dass es in Situationen stattfindet, die eigentlich mit mir vermeintlich gar nichts zu tun haben, sondern plötzlich mit Geld zu tun haben, mit Aufgaben zu tun haben. Das nennt sich dann Ebenenverschiebung, ne? Dann auch darüber. Und das ist unfassbar krass für jemanden, wenn er das schafft, im Alltag zu sehen, hier passiert's. Weil erst wenn du es verstehst, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dort überhaupt anzusetzen, ne? Und dann auch was verändern zu können.
Ja, super spannend und ich glaube auch für jeden einleuchtend, dass das eigentlich dann wirklich der Prozess der Transformation ist, der den Menschen ja auch dann am Herzen liegt, um tatsächlich von dieser Veränderung von dem Coaching zu profitieren. Ich würde so ein bisschen zusammenfassen einmal, was du auch noch für ein gutes Coaching jetzt schon gesagt hast, was das so ausmacht, dass es also entsprechend einen Coach gibt, der hilft, eine klare Zielstellung zu finden, die auf auch ihre Konsistenz, ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen, aber auch wahrzunehmen, wenn man regelmäßig davon abweicht. Dass es ganz, ganz wesentlich auch sein darf, die richtigen Werkzeuge als Coach zu beherrschen, also sich nicht, wie wir das häufig im Freundeskreis vielleicht kennen, einfach nur die eigene Situation dem anderen überzustülpen, also eher Ratschläge zu geben, sondern mit Werkzeugen zu arbeiten, die jemandem selbst ermöglichen, Erkenntnisse zu gewinnen, an wichtige Aspekte heranzukommen. Und dann habe ich jetzt nochmal mitgenommen, ohne zu wissen, ob das wesentlicher Bestandteil ist, dass es schon sehr, sehr wichtig auch ist, aus einem Gespräch heraus oder aus Gesprächen heraus es zu schaffen, das in den Alltag zu übertragen und dabei aber eigentlich auch Unterstützung zu finden, wobei ich das jetzt schon eher auch als sehr spezifisch für dein Coaching finde. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sozusagen auch nochmal in ein Sparring oder sowas da im Alltag sogar einsteigt, sondern eher so von Session zu Session irgendwie arbeitet. Das ist ja schon was anderes bei dir, oder?
Also ich habe das auch noch nicht erlebt. Und ich finde auch, dass das ich selber habe mir das immer gewünscht, ne? Weil ich immer gesagt habe, mir fehlt eigentlich genau das, diese Reflexion dazwischen oder ne, wenn ich dann sage, jetzt passiert gerade irgendwas und ich brauche jetzt kurzfristig einen Termin, den kriege ich ja gar nicht. Und dann bin ich erstmal wieder allein. Ich habe ein gutes Coaching-Netzwerk, wo ich mit Menschen auch befreundet bin, mit denen ich dann auch mal sprechen kann kurzfristig. Aber mir fehlte das auch immer. Und deswegen habe ich gesagt, da passiert aber am meisten, ne? Also jetzt, wo ich gerade irgendwas erlebe, möchte ich doch sofort in den Austausch gehen und möchte dazu auch relativ zeitnah bitte einen Impuls haben oder eine Orientierungshilfe. Jetzt habe ich gerade überlegt, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich noch sagen wollte. Wenn du noch mal einsetzen möchtest.
Ja, total gerne. Also was... eine witzige Situation, weil ich doch so voll im Tunnel war, dir weiter zuzuhören. Also was... was mich nochmal unheimlich interessieren würde, ist, wer kommt denn jetzt eigentlich zu dir? Was sind das für Menschen, die so die Lust an der Veränderung oder Lust auf Reflexion, Lust auf Weiterentwicklung verspüren?
Also aktuell häufen sich vor allem Führungskräfte, Unternehmer, aber auch Privatiers, also um dann mal die Position anzusprechen. Tatsächlich wundert mich das auch nicht, weil sie gerade sich sehr stark in so einem Spannungsfeld häufig bewegen, wo sehr viel von ihnen gefordert wird, auf ne, sowohl privater als auch beruflicher Ebene. Aber dass häufig eben Menschen sind, die sagen, die kommen nicht mit dem Anspruch, hilf mir, weil ich bin ausgelaugt, sondern interessanterweise kommen die hauptsächlich, also mit denen ich aktuell sehr stark zu tun habe, mit diesem ganz klaren Bewusstsein von, ey, da ist noch was. Ne? Ich habe das Gefühl, da ist wie ein Knoten, der noch nicht geplatzt ist, aber ich stehe davor und irgendwie komme ich mit meinen Ressourcen nicht an die Stelle, dass das funktioniert. Ich habe viele verschiedene Dinge schon ausprobiert. Das höre ich immer wieder. Ne? Ich habe das und das und das und das schon alles gemacht. Und es hat mir auch ein bisschen geholfen. Aber es fühlt sich immer noch so an wie, wann kommt es jetzt endlich? Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß, weil ich mit meinem Blick genau diese Welten, aus denen ich komme, sehr, sehr gut zusammenbringen kann. Ne? Und sowohl sie auf dieser strukturellen Ebene abhole oder das mitdenken kann, als auch auf dieser persönlichen, individuellen Ebene und dann aber auch in diesen Interaktionen sehr, sehr gut ihnen eine Kontextualisierung geben kann. Und mir persönlich macht es natürlich unheimlich Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die auf einem sehr hohen Niveau einfach auch in ihrem Alltag zu tun haben, weil die haben auch Lust, ne? Die haben Lust, dass das hier nicht lange irgendwie, wir verlieren keine Zeit mit Jammern und nochmal irgendwas erzählen, sondern die wollen, dass das schnell zügig vorwärts geht. Da habe ich auch total Lust drauf. Das ist toll.
Jetzt ist das mentale Coaching ja wirklich integraler Bestandteil des Gesundheitsmentorings, des Großen. Insofern, da sind natürlich auch oft Menschen, die eben genau aus diesem Kontext kommen und auch beruflich Verantwortung haben oder eben auch in ihrem Leben Verantwortung hatten und Lust haben, eben auf das ganz auf einem hohen medizinisch-wissenschaftlichen Niveau die verschiedenen Lebensbereiche typgerecht und individuell gestaltet zu bekommen oder zumindest gemeinsam zu entwickeln. Und ich weiß einfach, dass das ein enormer, auch weiterer Fortschritt des Mentorings war, deinen wichtigen mentalen Part damit aufzunehmen, weil er eben auch wirklich hoch individuell immer wieder auf die Situation des Gegenübers zugeschnitten wird. Die Leute kommen ja manchmal auch mit einer gewissen Überraschung dann zu dir. Die haben also oft noch gar nicht so richtig am Anfang, wenn sie sich dafür entschieden haben, mit mir so zusammen zu arbeiten, dich kennengelernt, obwohl du ja, wie gesagt, auch in anderen Bereichen eine wichtige Rolle spielst. Wo ich eigentlich hin möchte mit diesem Vorgeplänkel, ist nochmal die Frage zu stellen, wann und in welcher Situation denn jemand besonders davon profitiert. Also was muss dieser Mensch vielleicht auch mitbringen, um in so einem Coaching mit dir dann wirklich was mitzunehmen und weiterzukommen?
Also zum einen sollte die Person stabil sein. Also du hast ja jetzt gerade auch schon mal angesprochen, ne? Wir kommen aus einem sehr fordernden, auch mental fordernden Bereich. Und wenn jemand wirklich eigentlich therapeutische Hilfe braucht, dann ist das Coaching für mich nichts. Also mein Coaching für die Person nichts. Die Person sollte also eine gewisse Stabilität haben. Und ich habe vorhin schon von Bereitschaft gesprochen. Das ist immer so der persönliche Aspekt. Man braucht auch eine gewisse Zeit, die man dafür bereitstellen kann und will. Also jemand, der den ganzen Tag nur von Aufgabe zu Aufgabe rennt, der wird wenig mitnehmen, weil dieser Integrationsraum, der häufig auch wirklich wichtig ist, gerade nach den Coachings, weil da einfach unheimlich viel in Bewegung kommt, ich rate wirklich jedem davon ab, direkt im Anschluss irgendwelche Termine zu haben. Das ist nicht gut. Also es ist niemals gut, aber das, was eben in solchen mentalen Coachings dann auch angestoßen werden kann, das darf integriert werden, da darf man kontemplieren, da darf man sich Zeit nehmen und darf sich dort auch erstmal in Ruhe begeben, in Spaziergänge begeben oder was auch immer wichtig dafür ist. Also ja, eine gewisse Zeit ist dafür auch erforderlich, die man sich selber schenkt, um diesen Raum auch füllen zu können. Weil das, du hattest das vorhin auch gesagt, im Zusammenhang mit dem negativen und dem positiven Denken, das ist so, als würde man einfach immer, als hätte man so ein Glas voller Flüssigkeit und man packt immer nur weiter irgendwas rein, ne? Anstatt sich auch die Zeit zu nehmen, da erstmal vorher auch was auszukippen, was ja auch ganz häufig passiert. Mhm. Doch das darf erstmal integriert werden, ne? Also es kann Menschen auch erstmal ein bisschen aus der Bahn werfen, ein bisschen instabil machen, wenn man merkt, okay, das, wie ich immer reagiert habe, ist vielleicht gar nicht das, was mich weiterbringt, sondern ich darf noch mal überlegen, ob ich was anderes machen möchte. Und das braucht natürlich eine Kraft und auch Raum, damit es funktionieren kann.
Und ich finde das jetzt nochmal so schön, dass du das auch aufgreifst, weil natürlich ist am Ende des Tages Coaching auch Arbeit, also Zeitinvest. Es ist ein finanzieller Invest, es ist auch ein emotionaler Invest, je nachdem. Es ist ein Vertrauensinvest und so könnte ich das jetzt wahrscheinlich noch über einige weitere Stationen fortführen. Aber es ist eben auch eine Entscheidung, in welche Richtung diese Dinge gehen dürfen und es ist eben auch eine echte Weiterentwicklung, Erleichterung, die dadurch zu erwarten ist. Und ich kann das so wunderbar mit auch Trainingsreizen oder auch Immunsystemreizen, ne? Auch oxidativer Stress, der zum Beispiel durch Bewegung entsteht oder durch bestimmte Vitamingaben oder sowas, bringt ja das System erstmal ein bisschen ins Ungleichgewicht. Selbst die ersten zarten Sonnenstrahlen im Frühling, den wir uns zur jetzigen Zeit dann auch irgendwann wieder herbei wünschen, ist ja ein gewisser Stressor für den Körper, an dem er wachsen darf. Und dabei darf eben durchaus auch das Konstrukt am Anfang mal ein wenig ins Wanken geraten. Es ist zu erwarten, wenn das richtig und nachhaltig gemacht wird, dass es sich darüber vor allen Dingen dann stabilisiert und dass jemand auch sehr genau entscheiden darf und immer wieder auch neu bewerten darf, wo es weitergehen darf, wo vielleicht auch eine Grenze erreicht ist, was ja auch für mich immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Selbstwirksamkeit ist, sich da für sich, für die Situation, für das große Ganze auch stark machen zu können.
Ja, das,
Faiza, Gerne.
Das ist für mich sogar auch der absolut wichtigste Aspekt. Also wenn ich mir sozusagen in meiner Märchenwelt ein Ziel aussuchen könnte, wozu ich meine Coaches ermächtigen möchte, dann ist es genau das, was du gerade sagtest. Im Grunde sie in eine Selbstwirksamkeit und eine Bewusstheit zu begleiten, in der sie merken, ich reagiere so. Ich reagiere so, weil mir wichtig ist, dass das ist. Und ich entscheide in diesem einzigen konkreten Moment, dass ich das jetzt anders mache, oder ich entscheide auch ganz bewusst, dass ich es wieder anders mache oder dass ich es wieder so mache, wie ich es immer gemacht habe. Aber diese Klarheit darüber, dass nicht mehr ich gesteuert werde, sondern ich Klarheit und Bewusstheit darüber habe, was mit mir geschieht und dass ich mich auch neu entscheiden kann, jedes Mal aufs Neue, ne? Dass es dann auch nicht sowas gibt wie, ab jetzt darf ich nie wieder oder so, sondern ich kann in jedem Moment, weil ich die Klarheit und die Bewusstheit darüber habe, immer wieder neu entscheiden.
Ja, wahnsinnig spannend, weil das jetzt für mich schon wieder ein riesiges neues Feld auch aufmachen würde. Wie viel ist Prägung mit dabei, auch frühkindliche Prägung teilweise? Wie viel Einfluss hat auch unser Alltag, das auch teilweise ausgeliefert sein, dem Weltgeschehen gegenüber beispielsweise, der manchmal auch Politik vielleicht gegenüber oder auch dem unserem Alltag, der Gestaltung des Alltags, der Verpflichtungen, der auch Vielzahl an Stressoren, die sich bei den meisten Menschen auch chronifiziert haben. Das alles bringt ja wieder enormen Einfluss auch auf unseren Verstand, auf unseren Geist, auf die neuronalen Netzwerke und so weiter. Und das würde jetzt, ich würde jetzt einfach mit dem Impuls von mir zumindest enden, dass wir uns genau das vielleicht nochmal in einem der weiteren Gespräche genauer anschauen, vielleicht auch über den Kontext des Stresses nochmal genauer sprechen, auch über Neurotransmitter da nochmal sprechen, und möchte jetzt aber zum Abschluss einfach nochmal dich einladen. Hast du noch irgendetwas, was dir auf den Lippen liegt oder was dir auf der Seele brennt, was du hier noch mit unserem Gespräch anfügen möchtest zum Abschluss?
Also ein Punkt, den ich vorhin nicht erwähnt habe, als es so darum ging, was ist wichtig beim guten Coaching und was, wo ich auch sagen würde, das zeichnet, glaube ich, auch mein Coaching in gewisser Weise aus. Das ist auch so ein bisschen das Zusammenbringen von den verschiedenen Ebenen. Also das Kognitive ist natürlich ein unglaublich großer Anteil in einem Coaching-Gespräch, aber gerade auch in der Zusammenarbeit mit dir, es ist ja immer wieder so, dass diese Bereiche Körper, Geist, Seele immer wieder im Vordergrund stehen und auch immer wieder der Fokus darauf gerichtet wird und werden darf, dass diese Bereiche nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen. Und ein Punkt, der mir sehr wichtig ist innerhalb eines Coachings, ist auch immer wieder zu fragen, wie fühlt sich das an gerade? Ne? Also nicht nur, wo bist du gerade, was denkst du, sondern wo in deinem Körper spürst du gerade was und wie fühlt es sich an? Und auch das kann natürlich eine große, große Klarheit und auch nochmal eine Erkenntnis für einen selbst liefern, dass Dinge, die man vielleicht, Emotionen, die man gar nicht richtig gespürt hat, dass die vielleicht auch hochkommen. Aber auch, dass Dinge, die man vermeintlicherweise immer für ein großes Drama gehalten hat, da sind wir wieder bei dem Stichwort, wer will eigentlich, dass ich zum Coaching komme? Die Frage kann man ja auch stellen, wer will eigentlich, dass ich dieses Thema hier bearbeite? Ne? Prägung, Konditionierung. Dass wenn ich frage, wie fühlt sich das denn an, wenn du das so machst oder wenn du das so denkst? Manche dann so sagen, ja, eigentlich gut. Ja, also gibt's gar kein Problem. Nee, so gesehen nicht. Also das kann alles passieren, ne? Und deswegen ist mir das so wichtig, da auch all diese Aspekte mit einzubeziehen. Und damit kann ich, glaube ich, dieses Gespräch dann auch beenden.
Ja, vielen, vielen Dank noch für deinen abschließenden Impuls. Und wir versprechen vielleicht einfach an der Stelle für alle, die jetzt auch bis zum Ende bei uns geblieben sind, dass wir das nochmal weiter vertiefen gerne und auch nochmal auf die zum Schluss angesprochenen Aspekte ausweiten, weil ich glaube, dass es einfach unfassbar wertvoll ist. Und ich möchte nur noch den Impuls mitgeben, sich um die emotionale, die mentale Gesundheit zu kümmern, ist am Ende des Tages genauso wichtig wie um die körperliche, um vielleicht eine klassisch medizinische oder auch komplementärmedizinische, einfach ein elementarer Bestandteil, mit beiden Füßen fest im Leben zu stehen und ein auch glückliches und lebenswertes oder ein Lebensqualität erfülltes Leben zu leben. Vielen Dank für deine Impulse, Raisa, und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass ich hier sein durfte.